Marzahn-Hellersdorf ist an sich ja ein sehr, sehr schöner grüner Bezirk, was viele gar nicht so wissen.
Ich glaube, es hat sich insofern verändert, dass wir eine große Kluft, glaube ich, auch zwischen Arm und Reich haben. Kindern dieses Umfeld zu geben, dass jemand mit authentischen Menschen zu tun hat, ich glaube, das halte ich für sehr wertvoll.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Wir haben Stephanie Müller da. Sie ist die Geschäftsführerin der Wuhlewanderer. Und ihr habt ganz viele Kitas in Berlin, ne?
Ja, richtig. Also 11 Stück und gleichzeitig auch noch ein Kinderschutzhaus, eine Obhutnahme für Babys und Säuglinge. Genau.
Darüber wollen wir später auch sprechen. Felix, Stephanie, ihr habt ja auch eine Gemeinsamkeit, glaube ich.
Das weiß ich noch nicht, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Genau, ihr seid ja sozusagen beide aus dem Ostteil der Stadt, beziehungsweise habt ihr eine Verbindung zu Marzahn-Hellersdorf?
Ja, ich bin in Marzahn aufgewachsen.
Und du arbeitest ja, oder ihr habt eure Kindertagesstätten ja vorrangig im Ostteil der Stadt.
Richtig, und ich bin tatsächlich auch in Kaulsdorf groß geworden.
Ja, genau. Begegnet ihr euch aber heute zum ersten Mal.
Wir begegnen uns zum ersten Mal, weil Marzahn-Hellersdorf ja inzwischen, aber auch Marzahn-Rhein ja sehr, sehr groß ist. Gerade mit Kaulsdorf, Biesdorf, Mahlsdorf und Co. Und ich bin in der Nähe vom Altmarzahn aufgewachsen. Aber wir lernen uns ja jetzt kennen.
Genau.
Sehr schön. Ich freue mich.
Stephanie, ich habe gelesen, eure Initiative, die Kindergärten, ist aus einer Elterninitiative entstanden. Was war da das der Grundgedanke oder wie kam es zu der Idee, Kindertagesstätten ins Leben zu rufen?
Ich habe selber 3 Söhne bekommen, 2 in 1,5 Jahren Abstand. Ich war vorher als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig und wollte eigentlich mich auch in diesem Bereich immer mal selbstständig machen. Und durch meine Kinder war es dann aber für mich nicht mehr möglich, im Schichtsystem zu arbeiten. Und gleichzeitig wollte ich etwas eröffnen, wo ich meine Kinder mit integrieren kann. Und dann kam die Idee ganz schnell auf ein Kinderbewegungszentrum für Kleinkinder. Ich habe dann also Psychomotorik-Ausbildung gemacht, Trainerlizenzen und habe dann ein Kinderbewegungszentrum eröffnet. Und das war vormittags auch, am Nachmittag gut ausgelastet, vormittags eher nicht so, weil sich doch herausgestellt hat, dass viele Eltern ihre Kinder ab einem Jahr in eine Kita geben. Und ich hatte dann auch Krabbelgruppen und hatte eine Erzieherin oder Pädagogin tatsächlich bei mir mit in der Krabbelgruppe, die dann meinte, hey, es gibt ja keine Kita-Plätze und viele in dieser Gruppe haben das auch geteilt und waren der gleichen Meinung. Und dann dachte ich, okay, eine Vormittagskita und dann am Nachmittag die Kurse weiterlaufen lassen und ja, so kam die Idee der ersten Kita.
Genau. Ist denn Berlin grundsätzlich eine kinderfreundliche Stadt oder familienfreundliche Stadt? Also man kennt das ja so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, Kita-Plätze sind da total rar.
Also mittlerweile ja nicht mehr. Tatsächlich wandelt sich das ja gerade durch den Rückgang der Geburtenrate. Aber zu der damaligen Zeit stimmte das. Also da war ein riesengroßer Bedarf. Ob wir kinderfreundlich sind, ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir hätten da noch sehr viel Luft nach oben. Also zum Beispiel auch Theaterveranstaltungen oder so für Kinder kostengünstiger zu machen. Ne? Also man weiß es selber, wenn man jetzt mit den Kindern irgendwo hingehen möchte, es ist halt einfach für viele Familien, glaube ich, teilweise gar nicht mehr finanzierbar.
Was hältst du von der Seite Kinder kostenlos in Berlin oder so? Gibt eine Seite dafür speziell für kostenlose Veranstaltungen, Kinderveranstaltungen?
Perfekt. Nee, kenne ich nicht, aber super. Also finde ich toll, dass es das gibt.
Genau. Weil ich auch mal mit Kindern tatsächlich zu tun hatte, mit einer digitalen Kinderbetreuung. Das ist da schlackern ganz vielen Leuten dann gleich die Ohren. Irgendwie, wie kann man nur Kinder vor den digitalen Bildschirm setzen? Aber es soll ja nicht hier Thema sein. Aber nochmal ganz kurz zurück. Klar hat man vielleicht die Idee, wie du sagtest, irgendwie okay, dann machen wir einfach eine Kita vormittags. Aber da sind ja riesen Hürden. Also kann jeder eine Kita gründen? Kann ich sagen, ich möchte eine Kita gründen? Ich sag's jetzt mal salopp, ein paar Fortbildungen und dann geht das?
Ja, also ich sag mal, ich hatte ja natürlich auch ein bisschen pädagogischen Background mit dabei und ich glaube tatsächlich, ja, wenn man beim Jugendamt einen Termin macht, könnte, glaube ich, jeder einen Kita-Träger gründen. Also da gibt es keine speziellen Voraussetzungen. Man muss natürlich gewisse Konzepte dann einreichen, Kinderschutzkonzepte, Hygienekonzepte, aber ja, das kann
jeder machen.
Mutig.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Wuhle-Wanderer?
Ja, weil die Kitas halt um die Wuhle sind.
Mhm. Also alle, die jetzt die Wuhle nicht näher kennen, das ist, glaube ich, so ein Bach.
Nein, ja. Das ist ein Fluss.
Das ist ein Fluss.
Es gibt sogar den Wuhle-Wanderweg und ich habe mir sogar irgendwie angeguckt. Bist du schon mal den Wuhle-Wanderweg gelaufen?
Ja.
Von vorne bis hinten sind, glaube ich, 16 Kilometer.
16 Kilometer, genau. Und der ist unheimlich schön. Also, und Marzahn-Hellersdorf ist an sich ja ein sehr, sehr schöner grüner Bezirk, was viele gar nicht so wissen.
Das stimmt, weil auch viel zurückgebaut worden ist tatsächlich, aber auch generell durch diese Randbezirke, Kausdorf, Marzahn, was wir schon gesagt haben, schon sehr, sehr grün.
Ja.
Toll.
Das unterschätzt man so ein bisschen, glaube ich, dass Marzahn-Hellersdorf ja doch so eine grüne Lunge auch hat.
Ja, ich glaube, das betrifft auch Treptow-Köpenick oder so, aber die Ostrandbezirke sind halt unheimlich grün und auch total schön. Ja. Ich meine auch die westlichen Randbezirke oder so, ne? Also auch Mitte ist schön, aber ja.
Hat schon auf jeden Fall was. Wie hat sich denn für dich oder für euch beide vielleicht, wie haben sich denn diese Kieze in den letzten Jahren verändert oder in den letzten 10, 15 Jahren?
Ich glaube, es hat sich insofern verändert, dass wir eine große Kluft, glaube ich, auch zwischen Arm und Reich haben in Marzahn-Hellersdorf. Ne? Also wir haben schon verschiedenste Menschen in diesem Bezirk wohnen, was, glaube ich, auch eine Herausforderung sein kann, wie man das gut zusammenbringt. Und Marzahn-Hellersdorf hat, glaube ich, auch jetzt die meisten Migranten aufgenommen. Also der Bezirk verändert sich merklich.
Mhm. Ja.
Das ist das, was wir so wahrnehmen. Ja.
Ist genau, nehme ich auch wahr, wobei ich halt nicht mehr so oft in Marzahn zugegeben bin. Aber mein Elternhaus ist da noch. Meine Eltern haben da sogar ein kleines Papiertheater. Wenn ihr mal mit den Kindern vorbeikommen wollt,
total gerne.
Kann ich da gerne mal in Kontakt gehen. Und für mich ist es tatsächlich noch grüner geworden. Also ich bin nicht in der Platte groß geworden, sondern in einem Einfamilienhaus, aber habe natürlich in der Platte mit meinen Schulfreunden gespielt, sage ich mal, und habe halt gemerkt, dass viel, wie gesagt, zurückgebaut worden ist und dadurch der Bezirk nochmal ruhiger, grüner, irgendwie mehr angekommen ist. Früher war das halt, glaube ich, eher einfach, irgendwie wurde hochgezogen, die Platten, alle wollten hin, weil es halt irgendwie super Wohnungen waren. Da war noch eine ganz andere Stimmung, als es jetzt ist. Aber zugegebenermaßen wohnen möchte ich da heute nicht mehr, auch wenn ich da aufgewachsen bin. Wobei man immer sagen muss, gibt halt verschiedene, also Marzahn-Hellersdorf ist nicht so oder so, sondern das ist letztendlich, also das hat so, so viele verschiedene Ecken. Eigentlich Wahnsinn.
Hm. Ich kenne die alte Mühle in Marzahn. Auch ein toller Ort auf jeden Fall. Nochmal zurück zu euren Kitas. Du hast schon gesagt, es ist ganz viel mit Bewegung auch. Mhm. Wie zeichnet sich das aus? Oder was macht ihr da besonders und was unterscheidet euch vielleicht auch zu anderen Kitas?
Wir haben in jeder Kita tatsächlich einen wirklich großen Bewegungsraum und auch ein gutes Equipment. Mhm. Und die eine Kita in Biesdorf ist tatsächlich auch eine zertifizierte Bewegungskita. Und ich glaube, so wir als Träger sind nicht so der Fan davon, Kinder diesen Leistungsdruck spüren zu lassen, sondern bei uns geht sehr viel um freie Bewegung. Mhm. Freies Ton, freies Bewegen, psychomotorisch. Also man kann ja in Bewegung sehr, sehr viel lernen.
Ja. Gerade in den ersten Jahren ist das ja sicherlich wichtig. Und da hat man ja oftmals so, die Kinder werden fauler, gar nicht mehr so den Auslauf, ist das falsche Wort, aber die nötige Bewegung, die gerade in den Jahren auch wichtig ist.
Ja.
Und gerade in der Großstadt ja auch.
Wie viel Freiheit darf so ein Kind eigentlich haben? Wo ist die Grenze?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das kommt so auf ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Also ich sehe es ja selber bei meinen drei Jungs, die sind komplett verschieden. Und ich glaube, der eine braucht mehr Grenzen und der andere vielleicht weniger. Da muss man, glaube ich, so ein pädagogisches Feeling dann auch, oder die Pädagogen sollten das in den Einrichtungen bestenfalls haben. Ich finde, man sollte Kinder nicht als Kinder sehen, sondern als Menschen. So, und oftmals ist es ja so, dass auf Kinder so ein gewisser Druck lastet, ne, aus denen, die sollen so oder so sein, oder das ist das die Eigenschaft, die ich ganz gern mag. Aber jeder bringt ja als Mensch, wenn er geboren wird, eine Eigenschaft und eine Persönlichkeit mit. Und ich glaube, das zu akzeptieren und diese Stärken und Schwächen auch anzunehmen und damit den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem Bereich, in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Also das, finde ich, sollte so das pädagogische Ziel sein.
Mhm. Finde ich interessant, also nicht Kinder als Kinder, sondern als Menschen zu sehen. Da kommen wir gleich irgendwie auf Augenhöhe, den Kindern auf Augenhöhe begegnen, was ich persönlich gar nicht so einfach empfinde, muss ich mal so sagen. Weil man schnell in die Rolle reingeht und also schon alleine irgendwie von der Sprache, man verändert ja komplett die Sprache, wenn man mit Kindern redet, was ich ja eigentlich doof finde, ich persönlich, aber selber trotzdem mache, weil ich es überhaupt ja nicht anders kann.
Ja, das hat eben, glaube ich, was damit zu tun, dass man einfach authentisch ist. Und ich glaube, also Kindern dieses Umfeld zu geben, dass jemand mit authentischen Menschen zu tun hat, ich glaube, das halte ich für sehr wertvoll. Dass man da, weil wenn man authentisch ist, glaube ich, können die Kinder auch mit allem irgendwie ganz gut umgehen. Aber genau, wenn man so anfängt, man kennt das ja selber, man fällt dann in so ein Muster und verstellt sich und ist dann besonders freundlich oder die Stimme verändert sich. Aber das ist ja eigentlich nicht das Authentische. Das ist ja nicht, wie wir eigentlich sind. Ja. Genau.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, oder wir stellen es auch fest, ihr habt sicherlich mehr Kinder mit Migrationshintergrund.
Ja.
Wie verändert sich dadurch eure Arbeit? Beziehungsweise wie bereitet ihr auch die Kinder dann auf die Schule vor, was ja auch immer die Diskussion ist?
Ja, ich bin halt überhaupt kein Verfechter der Vorschularbeit, sondern also Vorschularbeit passiert ja von Anfang an. Das heißt, wir decken zusammen den Tisch, wir zählen die Teller und so weiter. Ne? Haben wir mathematische Grunderfahrungen mit drinne. Und natürlich ist die Sprache ein Schwerpunkt. Also wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen einfach auch viel mehr mit Bildkarten arbeiten. Und genau, die Elternkommunikation ist auch schwieriger geworden.
Ja. Inwiefern?
Weil einige Eltern, genau, wir haben einfach Sprachbarrieren.
Und kulturell?
Ja, kulturell gibt's auch Veränderungen, natürlich. Gerade sowas wie Halal ist dann auch ein Thema in den Kitas, wo wir uns auch nochmal aufstellen müssen. Oder vegetarische Kost, wo man einfach eine Haltung dazu entwickeln muss. Genau.
Wie viele Erzieherinnen und Erzieher habt ihr in euren Kindertagesstätte? Es klingt so, 8, 9 Kindertagesstätten ist ja auch ein riesen organisatorischer Aufwand. Also ich finde das total toll. Du erzählst das so ganz locker, haben wir da mal noch. Und hier, ich finde das total beeindruckend, weil man ja auch in dem Bereich ja auch oftmals vor der Herausforderung ist, wahrscheinlich auch Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen.
Ja, also das wandelt sich jetzt. Dadurch, dass, also durch die sinkende Geburtenrate haben wir gerade sehr, sehr viele Bewerbungen und einige Pädagogen, es klingt jetzt blöd, finden auch wirklich gar keine Ausbildungsstätten gerade aktuell mehr, weil halt der Bedarf einfach gar nicht da ist. Wir haben jetzt so an die 150 Mitarbeiter und ja, natürlich ist es auch eine Herausforderung. Und wir haben auch Zeiten, wo wir wirklich ausgeschrieben haben und kaum Bewerbung hatten oder viel mit Quereinsteigern arbeiten mussten. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, wandelt sich das. Wir haben sehr viele Bewerbungen.
Heißen die Erzieher oder Pädagogen bei euch?
Ich sage immer Pädagogen.
Aber also da hat ein Wandel, glaube ich, stattgefunden generell, oder? Oder ist das von Kita zu Kita unterschiedlich? Gibt es eine Definition?
Es ist eine Haltungsfrage auch, glaube ich, weil Erzieher bedeutet ja immer erziehen. Und eigentlich wollen wir die Kinder ja nicht erziehen, sondern begleiten. So. Und dann finde ich Pädagoge passender. Ja, Lebensbegleiter, genau. Ist ein schöner Begriff.
Und wenn du, also wenn ich mir den Alltag eines Pädagogen vorstelle, bereitet man sich da morgens vor? Gibt es da irgendwie sowas wie bei einem Lehrer, ist jetzt vielleicht nicht der direkte Vergleich, aber Lehrer müssen ja auch irgendwie, haben ja irgendwie einen Tagesplan. Gibt es bei euch auch sowas wie einen Tagesplan? Was wollen wir machen oder was wollen wir in diesem in diesem Kita-Jahr machen? Wie ist der Alltag für einen Pädagogen, Pädagogin?
Also bei uns haben die Pädagogen tatsächlich Vor- und Nachbereitungszeit. In der Zeit kann man jetzt Projekte planen, aber das passiert. Also das kommt aus den Kindern heraus. Das heißt, wenn die Kinder sich jetzt gerade für Feuerwehr interessieren oder für irgendwas anderes, dann greift der Pädagoge das auf oder die Pädagogin und dann macht man halt daraus mit den Kindern ein Projekt. Was nicht immer bedeutet, dass man das Projekt bis zum Ende durchzieht, weil das Thema der Kinder kann sich natürlich auch wieder verändern. Und dann greift man das neue Thema auf und macht daraus ein Projekt.
Das macht man aber beispielsweise an dem Tag morgens irgendwie entsteht ein Projekt oder plant man das schon irgendwie nächste Woche wollen wir Thema Feuerwehr machen?
Also beides. Also wenn man schon merkt, okay, bei den Kindern ist gerade Feuerwehr aktuell, dann wird natürlich der Pädagoge schon auch in die Richtung was planen. Wir machen auch sowas wie Kinderkonferenzen. Da wird dann mit den Kindern zum Beispiel auch gesprochen, für was interessieren sie sich gerade. Oder wir haben jetzt einen Umbauprozess im Garten. Was wünschen sich die Kinder? Dann wird auch abgestimmt demokratisch. Genau, also solche Sachen.
Cool. Ja. Und funktioniert, also wie ist der Unterschied zu Erwachsenen? Funktioniert es besser oder schlechter? Demokratische Abstimmung.
Ich würde fast sagen besser.
Weil?
Ich glaube, weil Kinder einfach noch viel, viel offener sind und sich dann in diesen Momenten auch gar nicht so wichtig nehmen wie Erwachsene. Also es ist aber auch nur so ein Bauchgefühl, ja.
Jetzt seid ihr ja an einem weiteren spannenden Projekt oder interessanten Projekt dran. Ihr plant für 2026 ein Hospiz.
Ja.
Also genau das Gegenteil, es beschäftigt sich eher mit dem Ende des Lebens. Wie seid ihr wie bist du auf die Idee gekommen?
Dadurch, dass ich Gesundheits- und Krankenpflegerin bin und auch auf der Onkologie gearbeitet habe oder mal im Hospiz einen Wahleinsatz gemacht habe, ist das Thema mir schon immer sehr nah.
Mhm.
Und 2017 ist halt meine beste Freundin auch verstorben an Brustkrebs und sie wollte damals nicht in der Charité versterben, sondern wir haben sie dann eben nach Hause geholt. Und ich glaube, da ist mir das einfach nochmal so bewusst geworden, dass das ein Bereich ist, der gerade für junge Erwachsene unendlich wichtig ist, dass es da was Gutes gibt, weil wir haben ja zwar die ambulante, die SAPV-Versorgung, aber der, also ich möchte jetzt nicht für jeden SAPV-Dienst sprechen, aber man ist dann am Ende des Tages doch sehr alleingelassen in der Situation. Und gerade, glaube ich, wenn junge Menschen Kinder haben, ist es auch gut, einen Ort zu haben, wo man seine Kräfte sammeln kann, wo man selber für sich ist und die Kinder aber auch gut versorgt sind, weil der Mann oder die Frau oder wen auch immer es betrifft, der Alltag geht ja weiter. Und gleichzeitig entsteht aber ein großer Pflegebedarf und ein Betreuungsbedarf. Genau.
Was heißt denn SAPV?
Spezielle palliative ambulante Versorgung.
Oh ja.
Genau.
Kannst du gut loslassen?
Was meinst du damit?
Wie schaltest du dann ab? Weil das nimmt dann ja emotional ja auch wahrscheinlich extrem mit.
Ja. Ja, das denken immer viele, aber ich arbeite ja als Springer ab und an auch im Hospiz hier in Lichtenberg und ich muss echt sagen, das ist immer so eine Win-Win-Situation. Also die Menschen im Hospiz oder überhaupt an der Endphase des Lebens sind so authentisch und verlieren alle Masken, die sie irgendwie jemals aufhatten. Und das birgt natürlich, also man hat ganz tolle Gespräche und man nimmt selber sehr, sehr viel mit. Und natürlich belasten einen manchmal Gespräche, aber ich würde nicht mal sagen, dass sie einen belasten, sondern man nimmt die mit in das eigene Leben und das ist auch bereichernd. Also es ist nicht bedrückend, sondern bereichernd. Und der Tod, sage ich mal, gehört ja nun mal einfach zum Leben. Also wir kommen ja alle hier nicht lebend raus. Also von der Seite her macht es ja gar keinen Sinn.
Es ist auf jeden Fall
ein Teil. Das wegzuschubsen.
Ja, es ist ein Teil.
Ein Teil, genau.
Aber wie siehst du das in so einer turbulenten Stadt? Wir leben hier alle in Berlin und mit dem Tod setzt sich keiner auseinander. Es geht immer alles schneller, lauter, mehr Tempo. Wie ist der Tod in einer Großstadt? Kommt er überhaupt vor oder ist das immer nur so im November, wenn alle mal auf den Friedhof gehen oder hat er eigentlich gar keinen Platz oder Raum?
Also ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr Platz dafür hätten, dass wir auf Friedhöfen Cafés hätten, wo Menschen zusammenkommen, ja, dass es irgendwie auch nicht so ein Friedhof, so ein Ort ist, wo keiner ist, ja, wo man so, wo alle leise sein müssen oder so, weil ich finde, das wird auch dem Leben nicht gerecht. So. Und ich finde, so eine Beerdigung oder überhaupt auch so ein Ort, also wenn man verstorben ist, sollte ja irgendwie auch die Menschen widerspiegeln, so wie man auch gelebt hat oder wie turbulent es hier eben auch ist. Warum soll es auf dem Friedhof dann nicht auch irgendwie ein bisschen lauter sein?
Meine Mutter, die wünscht sich zur Beerdigung eine große Party zum Beispiel. ich glaube, da gibt es andere, die das genauso wünschen. Und ich war mal ein Jahr in Russland und dort auf dem Friedhof ist es ja so, da gibt es ja Bänke, viel mehr Bänke an Grabstätten oder an Gräbern, wo die Leute sich hinsetzen und wo die dann halt auch essen, wo die sich versammeln und picknicken und dann halt ein kleines Wässerchen, einen Wodka trinken. Und diese Kultur finde ich super. Und es kommt ja jetzt langsam, aber jedenfalls ist so meine Wahrnehmung, dass Cafés auf Friedhöfe, dass es die gibt, also dass sie jetzt langsam irgendwie kommen und dass da auch Leute hinkommen, die nicht zum Friedhof kommen. Aber es gibt immer noch irgendwie eine Barriere und die Angst oder die Vorsicht, auf einem Friedhof zu laut zu sein oder irgendwie zwischen irgendwelchen Gräbern zu laufen, wo einfach eine Fläche ist. Also jeder darf eventuell irgendwie langlaufen. Da hast du noch so eine Angst. Hast du eine Idee, wie man die nehmen kann?
Das ist eine gute Frage.
Veranstaltung?
Also, ja, Konzerte. Veranstaltung, Konzerte, gute Idee. Hm. Cafés, Begegnungsorte schaffen und Hospize vielleicht auch mehr öffnen für die Bevölkerung.
Um also, die Barrieren abzubauen?
Um die Barrieren abzubauen, ja.
Aber wie komme ich in ein Hospiz? Also ich hätte den großen Wunsch tatsächlich, immer mal irgendwie ein Hospiz zu besuchen. Aber ich habe ja keinen Berührungspunkt. Also ich wüsste ja nicht, ich müsste jetzt irgendwie mal eins raussuchen. Mhm. Es gibt ja nicht irgendwie eine Einladung im Sinne von Tag der offenen Tür oder eine Feierlichkeit, wo man einfach hingehen kann oder dergleichen. Oder ich weiß es nicht.
Doch, Hospize machen tatsächlich so, nicht Tag der offenen Türe, aber natürlich Veranstaltungen, Konzerte, Sommerfeste und so weiter. Mhm. Und ich lade dich sehr gerne ein, wenn unser Hospiz eröffnet. Ja.
Warst du mit Kindern schon mal auf Friedhof? Also nicht mit deinen, sondern mit der Kita?
Ja. Doch, das haben wir haben ja schon mal, weiß nicht, jetzt wir haben auch Hasen in den Kitas oder so. Und wenn dann einer stirbt, dann wird daraus natürlich auch ein Projekt gemacht. Und Friedhofsbesuche gehören da auch dazu. Ja.
Toll. Ja. Und als letztes noch irgendwie kurz, ich finde, das Bild, was du vorhin gezeichnet hast, wahrscheinlich unbewusst, die Kinder sind authentisch und zum Schluss wird man auch sehr authentisch. Das heißt, die Sterbenden sind sehr authentisch. Das ist ein schöner Kreis. Warum bleiben wir nicht einfach ein Leben lang authentisch? Ist so gleich bei mir im Kopf. Aber gut, wir kommen, glaube ich, zu unserer Rubrik.
Zu unserer Rubrik. Wir haben nämlich eine Rubrik, die heißt Drei Fragen an dich. Und die erste Frage lautet, wie viele Sterne würdest du aktuell Berlin geben?
Von 10?
Mhm.
7.
Ist relativ viel, würde ich sagen.
Ja, 10 von 10 wäre schöner. kannst du was dazu sagen? Warum?
Ja, also ich glaube, es ist was Persönliches. Also es hat nicht mal jetzt irgendwelche politische, also irgendwelche großen Hintergründe, weil ich mag einfach dieses Laute und Volle zum Teil nicht so. Und wenn ich so in Mitte unterwegs bin oder so, ist es mir oftmals viel zu voll. Wenn man dann an der Spree langläuft oder so, hat man wieder Orte oder da Janowitzbrücke, ne, wo man sich auch ein bisschen zurückziehen kann. Das mag ich sehr. Der Tourismus ist mir manchmal einfach ein bisschen viel, obwohl ich weiß, dass wir den natürlich auch brauchen. Mhm. Aber ja.
Gibt es eine andere Großstadt, wo der Tourismus nicht so, wo du mehr, also es ist schon das Thema einfach Großstadt.
Es ist das Thema Großstadt, genau.
Okay. Und die, ich weiß nicht, ob es die zweite oder die dritte Frage ist, ich vergesse.
Wir wechseln es gerne mal.
Wenn du für einen Tag Bürgermeisterin wärst, was würdest du als Erstes aus dem Bauch raus tun?
Ich würde, glaube ich, versuchen, mehr Begegnungsorte zu schaffen. Also man kennt das ja so schön aus Italien. Klar, es ist dörflicher oder so, ne? Aber da gibt es so Plätze, wo die Menschen einfach zusammenkommen. Also das würde ich mir mehr wünschen oder vielleicht daran arbeiten. Und ich glaube, die ärztliche Versorgung ist auf jeden Fall ein Thema in Berlin. Das wäre, glaube ich, was, wo man auch dran arbeiten könnte.
Hast du eine Idee wie? Also gibt es irgendwas, was du als Erstes machen würdest zum Thema ärztliche Versorgung?
Ich würde mir, glaube ich, diese ganzen Strukturen mal anschauen mit der Praxisübernahme, die Sitze, also mit der KV vielleicht mal ins Gespräch gehen und schauen, was könnte man vielleicht verändern.
KV ist Krankenversicherung, ne?
Kassenärztliche Vereinigung. Genau.
Okay.
Um einfach, glaube ich, auch für die Ärzte nochmal einen Anreiz zu schaffen. Das wäre ein Thema. Und das dritte Thema wäre, glaube ich, dieses Thema für Kinder kostenfreie Angebote schaffen. Und nicht nur im Kleinen, sondern vielleicht auch wirklich für Familien zu sagen, Friedrichstadtpalast, die Karte fürs Kind ist kostenlos. Mhm. Ja, oder Mercedes-Benz Arena oder was auch immer. Also Night of the Jumps oder keine Ahnung, Kindern die Möglichkeit zu geben, nicht 200, 300 Euro für ein Ticket zu bezahlen, sondern genau.
Damit noch die dritte Frage. Gibt es noch einen Ort, so eine Art Secret Place für dich, der ganz besonders ist, wo du dich gerne aufhältst?
Ich halte mich also im, sag ich mal, im Brandenburger Umland sehr gerne auf. Da gibt's schöne Orte, auch grüne. Ich bin auch super, super gerne an der Bölsche Straße, also in Friedrichshagen. Ich finde, das ist auch super schön, da unten am Müggelsee. Und der Kautsdorfer See, finde ich, ist auch so ein schöner Ort, wo man so schön spazieren gehen kann. Und der Wuhlewandererweg.
Ja,
den müssen wir mal gehen. Den Wuhlewanderweg, nächstes Jahr im Frühling gehen wir
den
mal.
Zum Teil bin ich den schon gegangen, aber noch nicht komplett. Ich wollte ihn immer komplett gehen. Und man ist sich auch nicht ganz sicher, glaube ich, wo tatsächlich der Ursprung ist. Es gibt zwei verschiedene Ursprünge. Von der Wuhle. Aber finde ich immer sehr, sehr schön. Und das ist wirklich ein sehr schöner grüner Weg. Also, wenn man denkt, irgendwie so, komm, wir gehen mal in Marzahn-Hellersdorf spazieren an der Wuhle, dann würde niemand darauf kommen, dass man die ganze Zeit nur im Grünen ist.
Ja.
Sehr schön. Ja, da haben wir noch was, was keine Rubrik ist, aber ein gutes Ritual geworden ist. Felix, du hast wieder was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht vom letzten Mal. Und zwar waren wir das letzte Mal im Hotel Oderberger bei der Geschäftsführerin Verena. Und die hat uns ein, das ist unser Ritual für alle, die es noch nicht kennen, die jetzt vielleicht die erste Podcast-Folge hören, ist ein Ritual, dass unser Gast immer spontan oder manchmal auch irgendwie, wenn wir an einem anderen Ort sind, ein Geschenk mitbringt für den jeweils nächsten Gast, ohne zu wissen, wer ist der nächste Gast. Und somit hat Verena ein Geschenk mir mit oder uns mitgegeben für dich, ohne zu wissen, wer du bist. Und das darfst du jetzt hier live einfach mal auspacken und vielleicht kurz irgendwie kommentieren, was du da bekommst, siehst, findest, riechst, spürst und deine Freude für die Ohren bemerkbar machen.
Ja, erstmal Dankeschön. Also ich liebe Geschenke. Ja, und es ist eine Ente, die wunderschön bemalt ist.
In Regenbogenfarben.
Und sehr farbenfroh ist, ja. In Regenbogenfarben. Und
Weil die die Ente kommt daher, weil das Hotel Oderberger ja ein Stadtbad ist und früher auch war. Und daher kommt die Ente. Und da gibt's noch ein kleines Geschenk, glaube ich, drinne in der Tüte, was sie noch mit.
Ich war da schon mal.
Die Bonuskarte.
Das ist doch wo im Keller dieses der Schwimmbad ist, ne?
Na, das ist ein richtiges Haus. Das ist also ein richtiges Gebäude. Was früher halt eine richtige eine Waschanstalt war, ne? Mhm. Das haben wir gelernt.
Ja, herzlichen Dank. Ein freier Eintritt in den Pool. Da freue ich mich
sehr drüber. Midnight Swimming.
Juhu. Genau, du hast uns auch ein Geschenk mitgebracht für den nächsten Gast, den wir natürlich noch nicht verraten. Und dann, wer wissen will, was das für ein Geschenk ist, der sollte die nächste Folge sich anhören.
Auf jeden Fall. Stefanie, du hast ja dann in den letzten Jahren noch was Neues gestartet, nämlich ein Café oder ein Restaurant. Ja. Wie kam es denn dazu?
Ich sage immer so schön, es war eine Schnapsidee.
Meistens bei Bars oder so.
Weil, das kam daher, wir haben unten einen Kita-Standort übernommen am Gesundheitscampus. Und Frau Eilers, die Geschäftsführerin der Aruna-Klinik, suchte zu dem Zeitpunkt einen Betreiber der Cafeteria. Und uns war klar, dass wir, weil wir bekochen die Kitas ja tatsächlich selber, dass wir das nicht mehr hinbekommen für noch 85 Kinder mehr. Dass die Kapazitäten hätten nicht gereicht. Und gleichzeitig war der Gedanke, wenn wir das Hospiz am Start haben, dann wäre es ja auch schön, eine Location zu haben, die das Hospiz, also wir haben einen Förderverein fürs Hospiz auch gegründet, den Strandläufer e.V. Der Name kommt übrigens auch daher, dass Manny so gerne am Strand war. Und das finden sich auch von ihr ein paar Fotos auf der Website wieder. Und da war eben der Gedanke, dass die Lumo, wenn die läuft, auch den Strandläufer dauerhaft mit unterstützt. Ne? Mhm. Oder man kann onkologische Abende machen, man kann Trauercafés machen, genau, Buchlesungen, Konzerte, was auch immer.
Auf jeden Fall eine schöne Location, kann ich sagen.
Ja. Und somit dann letztendlich die Barrieren tatsächlich abbauen. Also das ist ja
Richtig. Genau das, was
wir vorhin gesagt haben,
genau.
Was mir ja so ein bisschen fehlt. Beziehungsweise wenn es das gibt, irgendwie die Kommunikation zu mir, also die Berührungspunkte. Wie viele Stunden hat dein Tag?
Ja, das fragen mich immer so viele und ich muss echt sagen, es geht. Also ich habe irgendwie so eine ganz gute Work-Life-Balance. Ich habe Phasen, wo ich sehr viel arbeite. Ich habe aber auch Phasen, wo ich mich einfach mal rausnehme. Wo ich sage, fliege ich mal eine Woche nach Portugal und gehe wandern oder so. Also wenn ich merke, dass es zu viel wird, kann ich mich auch ganz gut rausnehmen. Natürlich hat man nie so richtig Feierabend. Man kriegt manchmal um 22 Uhr noch einen Anruf, aber es stört mich gar nicht, weil ich arbeite auch gerne. Also es ist für mich nicht so eine Belastung.
Ist Arbeit dein Leben?
Ich würde schon sagen, dass mein Leben und die Arbeit irgendwie schon miteinander verschmolzen sind, ja.
Oder irgendwann wird es dann halt die Leidenschaft. Also ich kenne
Arbeit die Leidenschaft, mehr,
sondern
ja.
die Leidenschaft. Muss man aber trotzdem irgendwie die Balance sehr gut im Blick haben. Und wenn man es selber nicht hat, jemanden oder Leute drumherum in so einem Umfeld. Ja. Wie sorgst denn du für eine Work-Life-Balance bei deinen Mitarbeitenden, bei deinen Pädagoginnen? Weil das ist ja schon ein harter Job. Also
ja,
ich habe viel gemacht, aber das, was ich weiß, ist schon nicht ohne.
Ja, also wir achten natürlich drauf, dass wir gucken, dass jemand jetzt nicht, der jetzt sich für 20 oder 30 Stunden Vertrag entschieden hat, dann dauerhaft 40 Stunden arbeitet. Ne? Also wir gucken auch schon sehr auf Überstunden, ja, dass die nicht so viel angehäuft werden. Ansonsten versuchen wir, ja, ein nettes Miteinander zu schaffen. Also ein gutes Teambuilding, weil ich glaube, das macht doch viel aus, mit wem man arbeitet, wo man arbeitet und ob man sich wohlfühlt und ob man auch viel Freiraum hat, seine Persönlichkeit zu entwickeln oder so zu arbeiten, wie man selber authentisch ist. Ne? Es bringt ja nichts, einer Kita ein Konzept überzuhelfen, wenn die Pädagogen, die vor Ort sind, das gar nicht mittragen. Also genau, wir versuchen da sehr viel Partizipation und demokratische Teilhabe einfach auch mit reinzubringen. Also wir bevorzugt im Leitungsteam und die Leitung dann natürlich auch bestenfalls in den Häusern.
Wie viel Chefin bist du? Oder wie sehr bist du Chefin tatsächlich?
Oh, ich glaube, ich bin nicht die strenge Chefin oder an sich Chefin. Ich lasse die Chefin auch nicht gerne raushängen. Also ich mag das lieber auf einer Augenhöhe. Mhm. Bei mir, im Team, in der Geschäftsstelle klappt das super, weil irgendwie jeder genau an dem Ort ist, was, glaube ich, auch passend zu der Persönlichkeit ist, sodass jeder so seinen Arbeitsbereich auch alleine gestalten kann. Also da gibt es sehr viel Freiheit. Es gibt sicherlich Pädagogen, die fangen bei uns an und wünschen sich mehr Struktur. Und da, glaube ich, sind wir ein Träger, da kann die nicht so gut geben. Es gibt Strukturen, aber die lassen immer sehr viel Freiraum. Ja.
Vielleicht zum Schluss, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Also fast, wenn du dir was wünschen könntest unter Blick in die Zukunft, in welcher Rolle bist du dann?
Ich wäre in 10 Jahren gerne in Portugal mit so einem VW-Bus irgendwie und würde so von Strand zu Strand fahren. Das wäre, glaube ich, so das, was ich in 10 Jahren schön finden würde.
Auf jeden Fall eine schöne Idee.
Komm mal mit.
Ja.
Gute Idee. Ja, Stefanie, dann vielen Dank, dass du bei uns warst. War total interessant und
Hut ab auf jeden Fall irgendwie, was du alles tust. Auch nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Stadt. Wie du dich engagierst, ist schon toll, toll zu sehen. 10 von 10 Sternen.
Dankeschön.
Danke und bis zum nächsten Mal bei Berliner Leben.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.